Der Hansa Invest Podcast.
Börsenradio Network AG.
Der Hansa Invest Podcast.
Ja, guten Morgen, Herr Heinrich. Ich bin Christian Schalk und bin geschäftsführender Gesellschafter der Stühlmeier Vermögensmanufaktur, die es jetzt seit 2018 gibt. Und wir haben seit 3,5 Jahren jetzt den Investmentfonds SVM Strategie Nummer 1, um den es ja schwerpunktmäßig dann heute gehen wird.
Ja, und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Ja, Sie haben ja nicht nur den Fonds, Ihre Angebote gehen ja auch über die klassische Vermögensberatung hinaus und mehr als nur das Fondsmanagement. Also Sie bieten die strategische Finanzplanung, Finanzcoaching, Stiftungsmanagement, Nachfolgeplanung und Unternehmensberatung. Ja, natürlich Ihren Fonds. Und Sie haben jetzt für Ihren Fonds 5 Morningstar-Sterne bekommen. Wie haben Sie das hinbekommen, so ein gutes Rating zu erhalten?
Wir sind, muss ich sagen, darüber extrem froh, weil es natürlich zeigt, dass wir in den letzten 3 Jahren einen richtig guten Job gemacht haben, von dem unsere Kunden dann auch massiv profitiert haben. Über A, eine tolle Wertentwicklung und B, ein sehr geringes Risiko, was wir gefahren haben. Denn in diese Ratings fließen ja immer ein, A, die Performance über diesen Zeitraum und B, mit welchen Risiken wurde die Performance erkauft. Und wir hatten sowohl eine überdurchschnittlich hohe Performance als auch ein viel kleineres Risiko als unsere Peer Group. Und insofern glaube ich, wir haben genau das gemacht, was wir unseren Kunden versprochen haben. Gleichwohl muss man sagen, es war anfangs gar nicht das primäre Ziel, für unseren Fonds irgendwann mal 5 Morningstars zu bekommen oder irgendeine Benchmark zu schlagen, sondern das primäre Ziel war, in allen Börsensituationen, egal ob auf oder ab oder seitwärts, immer begeisterte, zufriedene Kunden zu haben. Also der Fonds muss in allen Situationen gut funktionieren. Und das war das Ziel und gar nicht so sehr bei solchen Peer-Group-Vergleichen gut abzuschneiden.
SVM-Strategie Nummer 1. Ziel ist es, dass die Kunden zufrieden sind. Die müssen immer gut abschneiden. Das klingt jetzt eigentlich nach einem Ziel, was sehr allgemein ist, was andere Fondsmanager eigentlich auch haben. Aber was ich raushöre, das Besondere ist es auch in schlechten Jahren gut abzuschneiden und kein Geld zu verlieren. Wie schaffen Sie das?
Das Ziel, zufriedene Kunden zu haben und immer gut abzuschneiden, das ist banal, das wird jeder genauso formulieren. Und die Frage ist, was macht man, um dieses Ziel zu erreichen? Wir machen Folgendes. Wir haben uns die Frage gestellt, wann ist denn ein Kunde überhaupt zufrieden oder was trägt zu Kundenzufriedenheit oder zu Unzufriedenheit bei? Und haben uns da intensiv auch mit den Erkenntnissen von Daniel Kahnemann und Amos Tversky, die dafür den Nobelpreis irgendwann bekommen haben, beschäftigt. Und daraus geht hervor, dass Kunden Verluste emotional viel stärker wahrnehmen als Gewinne in gleicher Höhe. Das heißt, wenn ich zufriedene Kunden haben möchte, dann muss ich dem Thema Verluste, Verlustbegrenzung große Aufmerksamkeit widmen und versuchen, Verluste möglichst zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. Und genau das machen wir mit unserem Fonds, indem wir eine Optionsstrategie einsetzen, die dazu führt, dass das Aktienrisiko A, deutlich minimiert wird und B, wir für diese Optionsstrategie zusätzlich auch noch eine Rendite erwirtschaften, die dazu beiträgt, dass wir in Seitwärtsbewegungen zum Beispiel eine deutlich bessere Rendite haben als andere Fonds.
Also Sie lassen quasi das berühmte Behavior Finance mit einfließen. Diese Absicherung, wie funktioniert das? Sind das Discount-Zertifikate?
Das sind keine Discount-Zertifikate direkt, sondern da haben wir immer das Risiko, dass ein Emittent auch mal ausfallen kann, also das Emittentenrisiko. Und das wollten wir nicht eingehen, weil es sich relativ schwer planen lässt oder auch minimieren, beseitigen lässt, wie wir bei der Lehman-Pleite damals gesehen haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen es im Fonds anders. Und wir stellen quasi Discount-Zertifikate synthetisch dar, indem wir die Aktie kaufen und Call-Optionen auf diese Basiswerte dann verkaufen. Da haben wir im Prinzip das gleiche wie ein Discount-Zertifikat, außer dass wir die Dividende bekommen. Aber wir haben das Emittentenrisiko eliminiert und außerdem niedrigere Kosten und können auch Basiswerte, Basispreise, Laufzeiten viel besser steuern.
Und sparen sich natürlich viele Gebühren, was ja dann wichtig ist, weil es kommt ja auf jeden Prozentpunkt an. Gehen wir mal in den Maschinenraum. Wie ist Ihre Strategie? Wie ist der Filter? Wie wählen Sie Aktien aus? Nach welchem Schema?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in unserem Management, weil die Aktien ja zwischen 70% und 75% des gesamten Fonds ausmachen. Und deswegen müssen die Fonds natürlich zur Anlagephilosophie, die wir haben, 100%ig passen und insbesondere das Ziel unterstützen, in Krisenphasen ganz gut abzuschneiden, möglichst keine Verluste zu generieren oder wenn, dann vielleicht kleinere Verluste als der Markt und idealerweise auch dann relativ schnell wieder sich von Marktrückschlägen erholen. Nach diesen Kriterien wählen wir die Aktien aus und sind dann meistens Unternehmen, die eher so in dem Bereich defensive Wachstumswerte zu finden sind. Also weniger so die Highflyer, Hightech-Werte, die auch mal 30% nach oben gehen und dann 20% wieder fallen. Solche Werte, die passen bei uns nicht ins Portfolio, sondern sind eher Werte, die sich ja jedes Jahr stetig vielleicht mit 10% nach oben entwickeln, was Umsätze und Gewinne angeht, die sich weitestgehend konjunkturresistent entwickeln und die meistens über einen sogenannten Burggraben verfügen. Das heißt, dass es andere Unternehmen relativ schwer haben, in das Marktgebiet dieses Unternehmens einzudringen.
Hätten Sie ein Beispiel für uns?
Ja, gucken wir uns ein Unternehmen mal an wie Apple. Wenn wir da einen Kunden oder eine Firma haben, die komplett in Anführungszeichen veräppelt ist, also alles hat vom Computer, Tablet, Smartphone und so weiter von der Firma, mit der ganzen Infrastruktur, die dazugehört, alles perfekt miteinander harmoniert, dann wird es relativ schwer für einen Konkurrenten, auch wenn er ein Produkt hätte, was vielleicht von der Qualität, von der Leistung mindestens gleichwertig wäre oder im Preis sogar günstiger, wird es trotzdem relativ schwer, in diese Infrastruktur einzudringen, weil es nicht so gut dazu passt und nicht so gut harmoniert.
Veräppelt, ein schöner Begriff. Hätten Sie vielleicht noch ein Beispiel?
Ein anderes Beispiel aus dem Bereich Energieversorger. Da gibt es den kanadischen Wert Brookfield Renewable, die weltweit über Riesenkapazitäten im Bereich erneuerbare Energien verfügen, im Bereich Wasserkraft, Solar, Wind. Und gerade was Wasserkraft angeht, zu deren Ursprungsgeschäft, gibt es natürlich die Wasserwerke an den Flüssen. Und wenn diese Stellen einmal besetzt sind, hat ein anderes Unternehmen keine Chance, in diesen Markt irgendwie reinzukommen und da selbst Wasserkraftwerke hinzubauen. Der Marktbereich gehört dann zu Brookfield Renewable und kein anderes Unternehmen kann da eindringen. Überhaupt ein ganz tolles Unternehmen, das die Ertrags- und die Umsatzentwicklung für die nächsten 5 bis 10 Jahre extrem gut planen und vorhersagen kann. Und es geht davon aus, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren jedes Jahr eine Steigerung bei den Unternehmenserträgen haben um die 10%. Und gleichzeitig werden die Dividenden um 5 bis 9% jedes Jahr erhöht. Das lässt sich also extrem gut planen. Das Unternehmen ist relativ günstig bewertet und zahlt jetzt schon eine Dividendenrendite von 4,5%. Und das sind Werte, die bei uns natürlich ganz fantastisch ins Portfolio reinpassen.
Okay, das haben wir gelernt. Danke für die 2 Beispiele, wie Sie was hineinfiltern und aufnehmen. Was ist beim Gegenteil? Wann fliegt mal ein Wert raus? Wird er einfach durch bessere mögliche Kandidaten ersetzt? Oder haben Sie da auch ein No-Go-Kriterium?
Ja, es gibt eigentlich 2 Dinge, die passieren können, damit Aktien bei uns aus dem Portfolio rausfliegen. Möglichkeit A ist, dass wir das Unternehmen aus irgendwelchen Gründen plötzlich ganz anders einschätzen als vorher. Wir nicht mehr das Potenzial sehen, wir irgendwelche Risiken erkennen, die wir vorher nicht gesehen haben und sagen, dieser Wert wäre kein Wert, den wir aus heutiger Sicht kaufen würden. Und dann sind wir auch so konsequent, uns dann von diesem Wert zu verabschieden. Das ist mal Möglichkeit A. Möglichkeit B ist, dass wir das Unternehmen nach wie vor toll finden, aber der Börsenkurs vielleicht so weit nach oben schießt, dass wir sagen, tolles Unternehmen, aber die Bewertung ist inzwischen über dem, was wir für fair erachten. Und dann würden wir uns auch von dem Wert trennen. Meistens nicht in der Form, dass wir den Wert dann einfach verkaufen, sondern dann wird es in der Regel so sein, dass die Option, die wir verkauft haben, einfach dann irgendwann ausgeübt wird und wir die Aktie liefern müssen und dann schauen, wie ersetzen wir sie durch andere attraktive Werte.
Wie hoch ist denn derzeit die Aktienquote und ändert sich jetzt was an Ihrer Strategie kurz vor der Wahl? Also der Wahl in den USA natürlich.
Eine Aktienquote muss man ein bisschen differenzieren. Wir haben eine Bruttoaktienquote, wenn ich einfach die Aktienpositionen zusammen addiere, die ungefähr bei 70% liegt. Wenn ich aber dann die Optionen mit hereinrechne, die ja dazu führen, dass die Aktienbewegung im Prinzip teilweise wieder eliminiert werden, dann habe ich nur ein wirtschaftliches Aktienrisiko, was etwa bei 30% aktuell liegt. Das heißt, wir sind momentan relativ vorsichtig unterwegs. Das bedeutet, dass wenn es jetzt zu Schwankungen mal kommen sollte an den Märkten und kann ja passieren, weil wichtige Ereignisse vor der Tür stehen, dann hätten wir die Möglichkeit, dann auch Opportunitäten mal nutzen zu können.
Sie sprachen jetzt gerade von Opportunitäten. Wie schnell entscheiden Sie, von den sogenannten Opportunitäten dann zuzugreifen?
Es geht bei uns relativ schnell. Also anders als bei großen Fondsgesellschaften, wo dann Anlageausschüsse tagen müssen und viele Leute über Käufe und Verkäufe entscheiden bei uns 2 Personen. Da stimmen wir uns ab und das geht, wenn es sein muss, innerhalb von 5 Minuten.
Das ist mal schnell, jawohl. Wie ist das bei Ihnen mit anderen Assetklassen, also zum Beispiel Gold oder Anleihen?
Die anderen Assetklassen machen ungefähr 30% des Fondsvolumens aus, wobei den Schwerpunkt bilden da die Anleihen. Das hat sich jetzt im letzten Jahr ein bisschen geändert. Während der Nullzinsphase war der Anleiheteil deutlich geringer, war vielleicht so bei 10%. Und wir haben jetzt im letzten Jahr einige Chancen nutzen können, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist aber sehr attraktiv, da müssen wir zuschlagen. Und haben die Anleihequote etwas zulasten der Aktienquote nach oben gefahren und liegen jetzt so bei 20-25%. Um da auch mal ein Beispiel zu nennen, wir hatten letztes Jahr die Situation, dass eine Anleihe der Landesbank Baden-Württemberg, eine Nachranganleihe, bei 75% stand mit einem Fixcoupon von 4. Und wir gedacht haben, was kann passieren? Wird die Anleihe ausfallen, weil der Emittent zahlungsunfähig wird? Kann immer passieren, aber wir haben gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist so, dass wir sagen, das Risiko können wir eingehen. Das Risiko ist sehr gering. Und was kann dann passieren? Möglichkeit A, die Anleihe wird 2025 zu 100% zurückgezahlt. Ein sehr positives Szenario, wenn aus 75% 100 werden, plus 4% Verzinsung. Und Möglichkeit B, die Anleihe wird nicht gekündigt 2025. Und dann wird ab diesem Zeitpunkt ein Coupon gezahlt von 4,2% plus den dann gültigen 5-Jahres-Swap, was damals ungefähr 7,5% in der Summe gewesen wären. Auf 75% Kaufkurs ebenfalls attraktiv. Und gesagt, da, wenn wir da nicht zuschlagen, dann machen wir was verkehrt. Und in der Tat ist es jetzt so, dass die Anleihe bei 99,5% jetzt schon steht und voraussichtlich nächstes Jahr gekündigt wird. Also eine Rendite dann PA von, ist gar nicht ausgerechnet, irgendwo um die 30% gebracht hätte.
Das klingt doch mal nach einem attraktiven Deal. Die Frage stelle ich eigentlich sehr gerne fast allen Fondsmanagern. Warum sollten Kunden den Fonds jetzt kaufen?
Der Fonds ist ja damals aufgelegt worden mit dem Ziel, in allen Börsensituationen gut abzuschneiden und in allen Situationen für zufriedene Kunden zu sorgen. Insofern die Antwort lautet, man kann den Fonds eigentlich immer kaufen, aber der Fonds schneidet natürlich gerade in den Phasen extrem gut ab, in denen die Börsen erstmal ein bisschen seitwärts sich bewegen, vielleicht ein bisschen nach oben und unten schwanken. Und das ist ja genau das, was möglicherweise jetzt passieren könnte. Denn ich glaube, dass die Aktien auf dem heutigen Niveau A, nicht mehr extrem günstig sind. Also wir nicht erwarten können, dass es jetzt noch dramatische Kursgewinne in den nächsten Monaten geben wird. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, es gibt Bereiche, in denen die Märkte nicht völlig überteuert sind. Insofern kann es durchaus sein, dass wir auch mal eine Bewegung haben, die eher seitwärts verlaufen wird, mit möglicherweise Schwankungen, die durch Ereignisse ausgelöst werden, die wir jetzt noch nicht absehen können, oder auch die US-Wahl. Und dann glaube ich, dass gerade in dieser Situation durch unser Konzept mit den Optionen wir in Seitwärtsbewegungen gut aussehen und von den Schwankungen profitieren können. Also ich glaube, gerade jetzt ist ein besonders guter Zeitpunkt, aber grundsätzlich kann man den Fonds immer kaufen.
Ja, vielen Dank für Ihren Ausblick. Man hört ja auch raus, niemand hat diese Glaskugel. Das heißt, man muss immer gut vorbereitet sein.
Das sehe ich genauso. Ich glaube, wenn wir jetzt immer versuchen würden, vorauszusehen, wie sich der Markt entwickeln wird in der nächsten Zeit, da würden wir hin und wieder richtig liegen und oftmals auch daneben und wären wahrscheinlich damit nicht besonders glücklich und die Kunden auch nicht. Und deswegen versuchen wir, da anders zu agieren und zu überlegen, was sind denn so die Szenarien, die eintreten können. Nehmen wir mal die völlig unwahrscheinlichen Szenarien raus. Und für die, die eintreten können, müssen wir gewappnet sein. Da müssen wir, egal was passiert, so aufgestellt sein, dass der Fonds gut abschneidet.
Herr Schalk, ich danke Ihnen. Ja, Morningstar war überzeugt. Dann gebe ich jetzt auch mal 5 Sterne für Ihren Fonds. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Herr Heinrich.
Börsenradio Network AG.
Das war der Hansa Invest Podcast. Das war der Hansa Invest Podcast.